ja, mein Jesus, ich erhebe dich gleich hier und jetzt mit meinem ganzen Sein. Du sollst erhoben sein in diesem Gottesdienst, in unserem Leben. Danke vielmal, dass du da bist und dass du uns so lieb hast. Wir möchten wirklich offen sein für das, was du heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal begonnen mit der Serie über das Johannesevangelium. Und eigentlich knüpfe ich heute nur dort an, wo Etty und Kriegel aufgehört haben. Nämlich Etty hat gesprochen über Jesus im Alten Testament. Das gehörte zwar noch nicht ganz zu der Serie, aber das passt heute auch. Und dann hat Kriegel uns Gott, dieser große Gott, aufgezeigt und wie er trotzdem so nahbar ist. Falls du nicht dabei warst, kein Problem, du kannst es auch nachhören. Heute schauen wir den Bibeltext im Johannes 1, 35 bis 51 an. Alle, die in der Bibel dabei haben, nehmt sie gleich hervor und schlagt mit mir diesen Text auf. Und alle, die sie heute gerade zu Hause vergessen haben, habe ich den Bibeltext natürlich mitgebracht. Und wir wollen diesen Text lesen und gleich gemeinsam den Fokus darauf richten, wo hat dieser Text einen Bezug auf das Alte Testament? Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete: Komm mit, dann werdet ihr sehen. Und ihr werdet es sehen. Da gingen die beiden mit ihm mit. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie von ihm gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folg mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat, der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ein langer, aber guter Text. Jetzt habe ich gesagt, wir schauen gleich den alttestamentlichen Bezug in diesem Text an. Schon gleich im zweiten Vers lesen wir von dem Opferlamm Gottes. In den 5 Büchern Mose lesen wir, dass das Opferlamm gebraucht wurde, um Sünden zu vergeben oder um diese Opferung zu vollziehen. Ebenfalls wurde das Opferlamm oder respektive das Blut des Opferlammes gebraucht, um die Türrahmen zu beschmieren bei der 7. Plage. Und so wurden sie verschont und konnten dann sozusagen erlöst werden. Also im alttestamentlichen Sinne oder im Alten Testament ist das Opferlamm ein Sinnbild für die Erlösung. Und jetzt, wenn Johannes hier von einem Menschen spricht oder von dem Menschen spricht, der das Opferlamm ist, weist er also darauf hin, er wird uns erlösen. Er wird die Juden erlösen, auch wenn dann die Erlösung etwas anders ausgesehen hatten, als sie sich das vorstellten. Im Vers 41 spricht der Autor von Messias und erklärt dann auch gleich, das ist der griechische Begriff, das ist der hebräische Begriff für Christus. Gregel hat uns das letzte Mal schon etwas von dieser Messias-Erwartung erzählt und ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen. Denn das Wort Messias, das wird im Neuen Testament nur an 2 Stellen gebraucht und das ist eine davon. Sonst wird immer vom Christus gesprochen. Das bedeutet, der Autor hat hier ganz bewusst einen alttestamentlichen Begriff gewählt, den die Juden kannten. Wieso? Als Messias wird im Alten Testament ein Menschen oder ein Mann bezeichnet, der mit dem heiligen Öl gesalbt wurde. In erster Linie sind damit die Priester oder die Könige gemeint. Die Könige, natürlich die Nachkommenschaft von David. Und jetzt, wenn er hier vom Messias spricht, denke ich, dass er bewusst diese Messias-Erwartung aufgreifen möchte. Er spricht also von dem Erlöser, von dem gesalbten Messias, dem Erlöser, der sie retten wird. Kriegel hat das letzte Mal euch schon oder uns erzählt, der Messias, sie dachten, dass er sie erlösen wird von den Römern. Und ja, Jesus ist ein Erlöser, aber wir wissen jetzt schon nicht ganz so, wie sie es erwartet haben. Im Vers 45 sehen wir dann, dass er nochmal darauf hinweist, das ist dieser Messias von dem Gesetz Mose und von dem schon auch die Propheten gesprochen haben. Auch hier sehen wir, sie hatten diese Vorstellung von dem Messias aus den 5 Büchern Mose oder auch aus den Propheten. Das ist ein Teil des Alten Testamentes. In Vers 49, du bist der König Israels. Auch hier wieder. Er geht auf diesen gesalbten Nachkommen Davids ein. Auf diesen König, der sie befreien wird aus der Herrschaft der Römer. Oder einfach aus diesem König Israels. Und dann der letzte in Vers 51, wo Jesus eine Geschichte aufgreift. Die Engel Gottes, die auf und niedersteigen auf dem Menschensohn. Auf welche Geschichte des Alten Testaments geht da vielleicht Jesus ein? Ich nehme an, ein paar kennen sie. Jakob, der im Traum sah, wie Engel über eine Leiter den Himmel hoch und runter gingen. Und jetzt spricht Jesus nicht, dass sie auf einer Leiter hoch und nieder gehen, sondern auf den Menschensohn selbst. Er wählt auch hier ganz bewusst eine Geschichte, die sie kennen. Und sagt dann aber, die Brücke in den Himmel ist nicht deine Leiter, sondern die bin ich. Ich glaube, dass das schon ein kleiner Hinweis darauf ist, dass Jesus ihnen sagen wollte, es ist anders, als ihr erwarten werdet. Ich bin die Brücke, aber anders. Ich wollte euch kurz in die Blickwinkel nehmen der Juden. Die Messias-Erwartung der Juden, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, der Messias ist da, dann hatten sie diesen Blick von diesem König Israels, von diesem gesalbten Messias. Und jetzt schauen wir uns an, wie so ein Jude mit diesem Blick auf den Messias selbst reagiert. Wir schauen da in ein kurzes Video.
Thank you.
Eine so schöne Verfilmung, wie es hätte sein können. Wie es hätte sein können, als Andreas Petrus diese Botschaft vom Messias übermittelte und dann auch, wie er darauf reagierte. Schaut, Petrus war ein gebildeter Jude oder er kannte diese Messias-Verheißung. Er wusste, dass der Messias kommen wird. Und er wusste auch, oder er betete auch für ihn, dass er kommen wird. Was aber auch diese Verfilmung so schön zeigt, in der ersten Szene, dieser Andreas, den Jesus schon gesehen hat und kommt und sagt, der Messias ist da. Und Petrus, der den Messias noch nicht gesehen hat und dessen Leben noch von Angst geprägt ist, Angst über seine Zukunft, über seine Schulden, über seine Familie. Und wir sehen auch, dass selbst wenn sein Bruder kommt und sagt, der Messias ist da, seine Antwort darauf ist, das wäre schön. Im ersten Predigtteil haben wir uns jetzt also auf das Alttestamentliche fokussiert. Und jetzt lass uns den Text etwas anders lesen. Weil in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das Verb sehen sehr viel vorkommt. Schaut mal. Ich werde es gleich hinten sehen. Johannes blickte ihn an. Seht, dieser ist das Opferlamm. Ich nehme an, die Folie kommt noch. Und Jesus sah und fragte, was sucht ihr? Und er sagte dann zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Und sie sahen, wo er wohnte und blieben. Andreas sah seinen Bruder. Dann nahm er ihn mit zu Jesus und Jesus blickte ihn an. Dann, als es später in der nächsten Geschichte ist, dann komm und überzeuge dich selbst. Da ist es auch in Übersetzungen, komm und sehe selbst. Und dann, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit. Jesus, der dann sagt, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst. Und nach dieser Erkennung, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Punkt und einige Übersetzungen haben auch ein Fragezeichen. Lassen wir mal offen stehen. Ihr werdet erleben, oder in anderen Übersetzungen, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht. Petrus hat den Messias zuerst nicht gesehen. Er hat ihn noch nicht erlebt. Er hat ihn noch nicht wahrgenommen. Aber er wusste ganz viel über ihn. Er hatte viel Kopfwissen. Er wusste, wer der Messias war und dass er kommen würde. Er hat ihn aber noch nicht gesehen. Und seine Reaktion, das wäre schön, zeigt viel von seiner Haltung. Weil sein Leben, sein Denken, seine Überzeugungen und alles rundherum, das veränderte sich erst, jetzt hier in dem Video, in der zweiten Szene, als er dann auf die Knie geht vor dem Messias und erkennt, den Messias erkennt, weil er ihn gesehen hat. In unserem Predigttext lesen wir, dass es Nathanael sehr ähnlich ging. Als Philippus zu ihm kam und sagte, hey, Jesus ist da, der Messias ist da, er kommt aus Nazareth, antwortet Nathanael mit, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und auch er verändert sein Blick verändert sich, sein Leben verändert sich, als Jesus ihm sagt, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum gesehen. Da könnten wir jetzt eine ganze Theologie darauf gründen, was ist da im Feigenbaum wohl passiert. Lassen wir mal so stehen. Ich glaube, dass weil er erlebte, dass Jesus ihn sah, als er noch gar nicht daran dachte, dass ihn jemand sehen könnte, weckte das Glauben in ihm. Schau, ich glaube, wir kennen, viele von uns kennen Gott auch, kennen ihn schon lange. Und das Kopfwissen über ihn, zu wissen, dass Gott gut ist, ich weiß nicht, ob uns das wirklich auf die Knie bringen wird. Gesehen zu werden von diesem Gott, ihn zu erkennen, das löst Glauben aus. Das macht etwas in uns als Mensch. Ich habe Leute gefragt, die einem Zeugnis bringen. Hans-Peter, ich weiß nicht, wo du sitzt, aber du kannst schon mal hier zu mir kommen. Katja haben wir auch noch angefragt, sie ist leider krank. Hans-Peter? Wenn ich deinen Namen sage, dann darfst du dann zu mir kommen, okay? Hans-Peter wird mit uns eine Geschichte teilen. Hallo, schön bist du da.
Hallo Tina.
Er spricht unglaublich gerne Hochdeutsch, deshalb wird er es in Bärendeutsch machen. Nein, Hans-Peter, du hast eine Situation, ein Beispiel erlebt, wo du umgesetzt hast, aus meiner Perspektive, was Jesus uns vorgelebt hat. Und erzähle uns doch mal, wie Jesus dein Handeln oder dein Denken ergriffen hat.
Ja, hallo erstmal. Mir ist es ergangen.
Ach doch, du bist...
Nicht, was ich gesagt hätte, was soll aus Adelboden Gutes kommen.
Halber Adelbodner. Nein, Lena, ab jetzt geht's. Nicht mehr Hochdeutsch. Für meine Begebenheit muss ich euch kurz mitnehmen in ein entferntes Land. Ihr wisst ja, wir waren auf dem Schiff, auf einem Jugendschiff. Das blendet so stark. Kann man dann da etwas machen?
Sonnenbrille anlegen?
Ja. Auf dem Jugendschiff waren wir. Wir waren in einer wunderschönen Bucht, in einer Insel. Dort, wo Portugal und Spanien in der Nordgrenze von Portugal vorgelagert ist, so eine schöne Insel. Wir sind dort in einer Bucht gelegen, wunderschöner Sonnenaufgang. Wir sind dort vor Anker gelegen. Und wir haben im Salon unten, also ein grosses Schiff, das ist vielleicht so lang wie der Saal hier, unten im Salon haben wir Frühstück zweckgemacht. Mit verhaltensauffälligen Jungs. Also, früher hat man gesehen, dass sie so ein bisschen schwer erziehbar sind, so ein bisschen rüppeln, so ein bisschen wie wir, oder? Und mit denen sind wir auf dem Schiff gewesen, mit Betreuer und eben so Jungs. Ich habe angefangen, das Morgenessen. Und dann haben wir das Fenster rausgesehen, da kommt das Schiff auf uns zu. Und wie näher das Schiff kam, haben wir die Aufschrift gesehen, Coast Guard. Und das ging so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wie die Polizei, wenn die sich rauswinkt und eine Kontrolle machen. Der Captain ist schnell gerade das Schiffspapier, das gibt natürlich einen riesen Kram, was ich ging gucken. Der Captain hat das erledigt. In dem Moment, wo das Schiff längsseits anlegt bei uns, Küstenwache legt bei uns an, ist einer von den Jungs ausgerastet. Die verhaltensauffälligen Jungs, die sind so hochexplosiv. Das geht manchmal von null auf Blut in 0,5 Sekunden. Und dann hat einer ausgerastet, das hat der Frühstückstisch, auf dem Tisch war nichts mehr. Die Joghurt an der Decke, Milch an der Wand, der Käse am Boden. Das ist so schnell gegangen. Oben nachher ist die Küstenwache, die probiert, auf unser Schiff zu steigen. Wir mussten probieren. Wir natürlich, das Heidi und ich. Wir sind dort, wo das Chaos ist. Wo die Jungs müssen besänftigen. Der, der ist ausgerastet, den haben wir eingeschlossen. Jetzt sind wir das Zimmer von außen beschlossen. Und ich probiere da gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Zum Glück hat die Küstenwache sich darauf beschränkt, Die kommen natürlich Küstenwacht. Die kommen mit der Uniform, mit Chapel, mit Plämpeln hier, abziehen bis an Bach. Und die sind darauf beschränkt, bei uns am traditionellen Segner an die Steuer zu stehen und ein Foto zu machen. Das war alles, was die machen wollten. Aber das ist nicht mein Erlebnis. Meine Aufgabe war, weil auf dem Schiff bin ich zuständig für das Groben. Wenn es darum ging, einmal einen Burschen ein bisschen zu senken, da sind die Sozialarbeiter ein bisschen hinter mir gestanden, also ein Schritt rückwärts, ein Schritt seitwärts. Das war schon hinter mir. Und das war meine Aufgabe. Dort hatte ich auch eine gewisse Fähigkeit. Und haben mir auch vorgenommen, den Burschen, den wir eingeschlossen haben am Abend, und gesagt, so, jetzt gebe ich dem mehr eine Breitseite. Jetzt wird richtig Salbe angemacht. Ist mir aber nicht ganz so wohl gewesen. Ich sagte, jetzt gehe ich einfach dem zum Müll putzen, wie man Deutsch sieht. Dass man so geht das nicht. Und nachher, jetzt kommt mein Erlebnis. Bevor dass ich in die Kajüte rein bin, die Tür aufgeschlossen und die Tür aufgetan, in dem Moment sehe ich den Spalt rein, den jungen Giel, der so aggressiv war, wie ein Häufchen, ist er da gehockt. Und meine ganzen Vorsätze, die ich mir vorgenommen habe, dem gehe ich jetzt die Kappe schrotten. Die waren weg. Ich bin rein und hatte so ein Mitleid mit dem Giel, der dem sagt, hey, was ist mit dir passiert in deiner Jugendzeit? Und der Giel ist mir um den Hals umgefallen und hat mir die ganze Lebensgeschichte hat er mir gesehen. Warum das er am Schiff ist, warum das der Vater ihn hat missbraucht, warum? Ich hatte so ein Mitleid. Gott ist mir da begegnet und hat meine Sichtweise geändert. Und ich bin so dankbar. Mhm. Was wäre passiert, wenn ich jetzt dort auf der gleichen Basis hätte die Antwort gegeben, wie er hat reagiert. Mhm. Als ich zur Tür hineinbekomme, hat der Giel mir dann gesagt, wo du bist reingekommen, ich habe gerade einen Engel vor mir gesehen. Ich fühle mich nicht so wie ein Engel. Das ist bin nicht so auftreten. Aber das hat mir dann schon etwas gesehen. Mhm. Aber mit dem war es natürlich nicht gemacht für Giel. Es muss ein bisschen Konsequenzen haben. Wenn einer so eine Aktion macht, dann muss es doch ein bisschen beissen. Wir haben dann gesehen, du darfst einfach 10 Tage lang darfst du nicht mehr mit uns essen. Du musst auf dem Bug, zuvorderst vor auf dem Schiff, musst du jetzt deine Mahlzeit einnehmen. Und das hat er so gebissen. Der hat dann gewinselt, dass er mit zu uns essen darf. Manchmal so Strafen, die direkt mit der Tat zusammenhängen, haben wir können verfügen. Heute war das sehr gute Stütze. Aber das Erlebnis ist jetzt 20 Jahre her. Das vergesse ich einfach nicht. Das war so krass, wie ich plötzlich anders denke. Ich habe noch viele solche Erlebnisse gemacht. Und dort denke ich, Gott ist so gut. Dann, wo man es braucht, ist er da. Mhm. Dann hat die falsch reagiert. Mhm. Aber es ist gut gekommen.
Mhm. Danke viel mal.
Lena ist gegangen.
vielen Dank, Hans-Peter, für dein Zeugnis zu teilen. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo so Zeugnisse, so Situationen haben, in denen Jesus manchmal einfach unseren Blick, unser Denken verändern möchte. Schau, ich glaube hier, Hans-Peter, Jesus ist nicht nur dir begegnet, sondern gleichzeitig auch gleich diesem jungen Mann. Wo ist die Situation, in denen Jesus dein Blick, dein Sehen verändern möchte? Aber gleichzeitig auch, Dina hat uns am Anfang von dieser Blume erzählt. Diese kleinen, unbedeutenden Blume. Vielleicht gibt es einen Ort oder grundsätzlich, wo du dich so als ungesehene Blume fühlst. Ich kenne das. Ich kenne das immer wieder, dass ich mich als so kleine, unbedeutende Blume fühle. So eine junge Frau, Jugendpastorin, was habe ich schon zu sagen? Und ich habe mich heute Morgen entdeckt, wie Gott mir neu sagte, ich sehe dich. Und das ist das Einzige, was zählt. Wo ist deine Situation, vielleicht dein Feigenbaum, wo du dich eigentlich alleine fühlst? Wo du dich nicht gesehen fühlst? Ich möchte uns ermutigen, dass wir Jesus einladen, dass er uns zeigen darf, wo er uns schon lange gesehen hat, wo wir noch gar nicht realisierten, dass er da war. Wo ist dein Ort, deine Situation, in dem du keinen Glauben eigentlich mehr hast, wenn du ehrlich bist mit dir selber? Und selbst wenn dein Bruder oder deine Schwester kommen würden und sagen, hey, Gott will da draußen etwas Großes tun. Du antwortest mit, das wäre schön. Ich glaube, dass Jesus dich und mich sieht. In jeder einzelnen Situation. Und ich glaube, dass das unser ganzes Leben verändert und prägen wird. Und wir werden jetzt in eine weitere Zeit der Anbetung gehen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich Gott fragen, okay, vielleicht weißt du auch schon, in welcher Situation du eigentlich nicht glaubst. Oder in welcher Situation du dich unter dem Feigenbaum ganz alleine fühlst. Aber dass wir Jesus fragen, wo bist du in dieser Situation? Und dass du Gott bittest, dass er sich einmal mehr offenbart in deinem Leben. Hinten wird auch wieder das Ministry-Team sein. Lasst uns gemeinsam füreinander beten. Lasst uns gemeinsam Geschichten erzählen, wo Jesus unsere Perspektive ändert, wo Jesus unseren Blick verändert. Wir werden doch gleich alle, die wollen und können, aufstehen. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der mich sieht, der uns sieht. Und danke, dass du ein Gott bist, der sich nicht zu schade ist, uns immer wieder zu begegnen. Und ich bete wirklich, dass heute Morgen ein Morgen sein darf, in dem du uns zeigst, wo du uns schon lange gesehen hast, als wir noch gar nicht an dich dachten. Wo wir vielleicht eine Erwartung von dir als Gott haben, die du umkehren möchtest. Wo du unser Denken verändern möchtest. Wir wollen uns bewusst in deine Arme legen. Danke, dass du ein Vater bist, der ganz nah bei uns ist. Amen.